Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie einmal mehr aus Shanghai zu einer Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Seit einigen Tagen weile ich in der südchinesischen Hafenstadt, berichte über ein Forum, zu dem eingeladen sind Gesetzgeber, Parlamentarier, Minister, ehemalige Minister aus der ganzen Welt, Südafrika, Afrika, Australien, Europa, Vereinigte Staaten von Amerika. Die ganze Welt ist vertreten, hochinteressant. Es gibt auch instruktive Reisen. Wir haben Fabrikgebäude besichtigt, grüne Naturreservate, Parks, auch städtische Wohnsiedlungen, die hier mit bewundernswerter Effizienz und auch offensichtlicher Leistungskraft geschaffen worden sind. Nun stehe ich mitten im Quartier Pudong. Pudong ist auch ein alter, traditionsreicher Teil dieser Hafenstadt, wie ja überhaupt Shanghai seit vielen hundert Jahren Akzente setzt, auch des internationalen Handels. Die Kolonialmächte haben hier mächtig hineingefunkt. Und da, wo Sie jetzt diese Wolkenkratzer sehen oder diesen gigantischen Fernsehturm, der da unten eine Art Raumschiff wie in einem Perry Roden-Roman sozusagen mit dem sich umgürtet hat, hier, wo diese Wolkenkratzer sich erheben, da standen einmal kleine Häuschen, Hütten geradezu. Und erst seit gut 30 Jahren ist die Skyline in dieser heutigen Form zu bewundern. Was Sie auch sehen, und das ist für mich charakteristisch für Shanghai, einerseits diese Hightech-Himalayas von Häusern, diese riesigen Bauten, dann aber auch sehr viele Grünflächen. Und ich habe mir sagen lassen, dass das doch relativ neu sei. Die chinesischen Behörden würden da ganz massiven Wert drauf legen, dass eben auch der ökologische Ausgleich nicht zu kurz komme, dass eben die stürmische wirtschaftliche Entwicklung nicht allzu sehr auf Kosten der Lebensqualität stattfinde. Das ist etwas, was sich durchzieht bei all meinen Beobachtungen und Erlebnissen. Wir sind jetzt noch ziemlich früh am Morgen, darum ist der Verkehr da noch etwas zaghaft. Die Luft ist gut, es sind warme Temperaturen, es wird etwa 32, 33 Grad warm, so gegen die Mittagszeit. Aber die Luft ist gut. Von dem vielbeschworenen chinesischen Smog ist hier also überhaupt nichts zu spüren. Und ich glaube, das hat, zumindest ist mir das so auch erklärt worden, hat das doch damit zu tun, dass hier ganz gezielt eben auch Grünflächen installiert worden sind. China wirkt ja in vielerlei Hinsicht wie das Gegenteil der Schweiz. Die Schweiz alles von unten nach oben, bei China eine Art Kommandowirtschaft, eine Planwirtschaft, alles von oben nach unten. Aber was man hier sieht, auch diese gigantischen Zeugen, diese architektonischen Zeugen der chinesischen Wirtschaftsdynamik, was immer das ist, also mit Sozialismus hat das meines Erachtens nicht wahnsinnig viel zu tun. Auf jeden Fall wäre das ein Sozialismus, der sich allen gängigen Definitionen, die wir in der Schule gehabt haben, entziehen würde. Man könnte vielleicht eher von einer sozialen Marktwirtschaft sprechen oder von einem Sozialismus, von dem nur so viel übrig geblieben ist, dass er die Marktwirtschaft nicht über Gebühr behindert. Also hier müssten einmal Politologen mit einem unverstellten Blick die Sachlage analysieren. Für mich extrem beeindruckend. Gestern Abend sind wir auf dem Fluss gefahren, der Yangtze, der berühmte Yangtze, kenne ich noch aus Filmen, Kanonenboote auf dem Yangtze Qiang. Der Yangtze, einer der berühmtesten Flüsse Chinas, eben auch in Shanghai hier zu bestaunen ist. Auf diesem Fluss haben wir gestern eine eindrückliche Abendfahrt machen dürfen. Und was man da sieht, ja, das versetzt den Schweizer in einen Zustand, ja, fassungslosen Staunens Ja, und auch in den Aggregatzustand einer qualifizierten Bewunderung. Mir nötigt das unglaublichen Respekt ab, was die Chinesen hier zustande gebracht haben. Stellen Sie sich einmal vor, wie arm dieses China war, noch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, nach dem Ende der Herrschaft des großen Vorsitzenden Mao Zedong. Das Land lag am Boden. Deng Xiaoping, der Nachfolger, öffnete dann die Wirtschaft mit unglaublichen Erfolgen. Und dieses Quartier hier, eben Sie sehen da ein Kongresszentrum, da der Fernsehturm hoch aufragend, im Hintergrund jetzt nicht zu sehen, ist der Shanghai Tower, das höchste Gebäude Chinas und das höchste Gebäude dieser Stadt, über 600 Meter, 632 Meter, habe ich 126 Etagen mit einem Lift, leider nicht von Schindler gebaut, wobei sonst sehr viele Schindlerlifte hier in ihrer unbestechlichen Funktionalität zu bewundern sind. 18 Meter pro Sekunde macht dieser Lift. Hier ein paar Kreuzfahrtschiffe des Flusses, Sie sehen aber auch industrielle Aktivität. Ja, der Fluss, der die Stadt trennt in einen alten und einen neuen Teil, dieser Fluss ist natürlich auch ein uralter Verkehrsweg. Hier noch ein Blick in die Wolkenkratzerlandschaften. Sie sehen da oben, also an den Berggipfel gewissermaßen, dieser künstlichen Gebirge, da hat der Nebel jetzt etwas eingesetzt. Und auf der anderen Seite, wir kommen dann gleich noch darauf, ist die Altstadt von Shanghai natürlich auch schon ziemlich verändert in ihrem äußeren Anblick. Hier einfach nochmal charakteristisch eine Uferpromenade, die angelegt wurde, sehr schön, grün. Ich habe schon morgens um 5 Jogger gesehen, die da mit ziemlich hohem Tempo unterwegs waren. Also hier wird gearbeitet, durch Müßiggang kann so eine Stadt nicht entstehen und auch nicht am Leben gehalten werden. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen die Zahlen schon genannt habe zu Shanghai, sonst würde ich das noch einmal wiederholen hier. 6.340 Quadratkilometer, 25 Millionen Einwohner. Noch 1850 waren das ein paar 10.000. Ein GDP von 665 Milliarden Dollar. Das ist also eine unglaubliche Wirtschaftskraft, die hier erwirtschaftet wird. Dann 16 Distrikte lese ich, 985 regionale Hauptquartiere internationaler Konzerne. Auch viele Schweizer Marken habe ich mit Freude sehen können. Die Swatch Group ist stark vertreten, hat sogar einen eigenen Tower. Dann On, viele andere, Breitling, Breguet, gut, das gehört zur Swatch Gruppe. Also all die Schweizer Topmarken sind hier auch vertreten. Wunderbar für unser Land. Also Shanghai, eine Hafenstadt, eine Handelsstadt, Tor zur Welt. Im Süden eine Stadt mit einer ganz starken, eigenwilligen, eigenständigen Regierung. Man hat mir gesagt, man würde hier also nicht jeden Befehl aus Peking einfach sklavisch durchführen, umsetzen. Ganz im Gegenteil. Und was mich auch beeindruckt hat, hier mit Blick auf das politische System, ich versuche das ja zu verstehen, was das ist, dieses Einparteiensystem. Man hat uns sehr intensiv erklärt, wie die Chinesen immer wieder probieren, den Konsens der Leute, sozusagen die Interessen, auch die Anregungen einer breiteren Bevölkerung abzugreifen, damit nicht einfach nur von oben nach unten entschieden wird. Man muss sich ja vorstellen, eine Kommandowirtschaft, eine Planwirtschaft mit erheblicher Macht in der Zentrale, die läuft ja immer Gefahr, dass sie sich da von der Interessenlage der Bevölkerung entfremdet und dass da Entscheide getroffen werden, die eben zu Maos Zeiten komplett gegen die Lebenswirklichkeit der Leute laufen. Das sehen Sie auch bei uns. In unseren Demokratien gibt es dieses Phänomen ja auch, der Abgehobenheit, dass plötzlich ein riesiger Gegensatz, eine Kluft entsteht zwischen den Regierenden und den Regierten, und das entlädt sich dann in Wahlen, zum Beispiel jetzt in Deutschland, wo immer mehr Leute sagen, jetzt reicht es, auch diese Verteufelungen da der Opposition, wir wollen eine Alternative haben. Und wie organisiert man so etwas in einem Land, das faktisch ja nur eine Partei kennt? Das ist für mich etwas, jetzt einmal einfach wertneutral betrachtet, etwas sehr Interessantes. Wie managt also so eine kommunistische Partei, auf dem Papier kommunistische Partei, wie managt sie so ein Land? Und vor allem, wie geht das zusammen? Auf der einen Seite diese eben enorme wirtschaftliche Dynamik, die Sie hier anhand der Architektur bestaunen können, aber auf der anderen Seite eben auch dieses, die Wirtschaftsdynamik immer wieder bändigende, zähmende und vielleicht auch einengende Einparteienkorsett. Wie geht das? Und vor allem, wie verhindert man eben das größte Risiko so einer Herrschaft, dass eben die Abgehobenheit, die Korruption auch, die Vetterli-Wirtschaft regiert? Ich bin mir bewusst, und das haben mir auch viele Konferenzteilnehmer gesagt, dass China natürlich keine heile Welt ist und man kennt diese Probleme. Aber wenn ich mich hier umsehe in Shanghai, muss ich sagen, wie auch immer die Chinesen das machen, also etwas machen sie zweifellos richtig, das ist schon sehr, sehr bewundernswert, was man hier in dem Sinn sehen kann. Und was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, es bringt einfach nichts, wenn man da sich jetzt aus europäischer Warte überheblich die Schuhe abputzt und sagt, ja, wir haben die grossartigen Demokratien und das hier ist die Autokratie, das ist die Despotie, muss ich immer vor Augen führen, woher kommt ein Land, was ist seine Geschichte, und die Geschichte Chinas ist natürlich auch die Geschichte von gigantischen Erschütterungen, von gigantischen Abstürzen, eine jahrtausendealte Zivilisation, das ist ja fast schon ein Klischee, aber es stimmt, Jahrtausende alt, es gab Bürgerkriege, Landesteile, die da gegeneinander Krieg führten, die Einigung Chinas, keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, es gibt hier schon starke, auch historisch verwurzelte, zentrifugale Kräfte, die sich da einem gebieterischen Zentrum widersetzen. Und das hat in der Geschichte immer wieder getobt. Und ein Tiefpunkt war sicherlich erreicht im 19. Jahrhundert, als China sehr schwach war, als die Kolonialmächte hier auf der anderen Seite des Flusses, leider etwas der Blick verstellt jetzt durch diese Kreuzer, aber Sie sehen dahinter noch diese Kolonialbauten mit einem aufragenden, nicht Kirchenturm, aber mit einem Uhrenturm da auf einem großen Gebäude. Da gibt es wirklich noch diese alten kolonialistischen Bauten und die ja, Kolonialmächte sind ja hier in Shanghai auch mit harter und blutiger Hand einmarschiert, haben die Chinesen da in der, unter der Knute gehalten. Und für mich eigentlich etwas vom Schändlichsten, ja, dass man versucht hat, von westlicher Seite gegen den Willen der damaligen Autoritäten hier die Chinesen eben mit Opium zu beliefern, die Opiumsucht voranzutreiben aus Geschäftsgründen. Also diese Westler, und wir sind ja die Nachfolgestaaten dieser Kolonialmächte, ich glaube, wir sollten ein bisschen zurückhaltend sein, wenn wir uns heute als die moralischen Großschiedsrichter aufspielen. Das sind wir nicht. Also ein Schwachpunkt in der chinesischen Geschichte, Kolonialherrschaft, Kriege, Unterdrückung und dann der Zusammenbruch der letzten Herrscherdynastie, des Kaiserhauses, natürlich zutiefst morsch geworden, nicht mehr den Verhältnissen angemessen. Und ja, dann ging es los mit einer Republikgründung. Sun Yat-sen, der charismatische Führer, doch bald darauf, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, sind die Chinesen aus ihrer Warte sehr ungerecht behandelt worden. Es kam dann zu Bürgerkriegen, auf der einen Seite die Nationalisten unter Chiang Kai-shek, dann Mao Zedong, der charismatische Führer, der hier auch in Museen interessanterweise nicht mehr ganz so prominent nach vorne gerückt wird, schon noch auch als strahlender Jüngling, wie ein Dichter, wie ein Kriegerphilosoph wirkend dargestellt wird, Mao Zedong, der dann es geschafft hat, diesen Bürgerkrieg für sich zu entscheiden und dem Land eine brutale Modernisierungs-Rosskur verpasste auf der Grundlage eines archaischen, eines absolut orthodoxen kommunistischen Verständnisses. Wenn man eben in den Museen sich hier umsieht, in Shanghai übrigens ist die Kommunistische Partei Chinas gegründet worden. Wir waren in diesem Zentrum, in diesem alten, in diesem ursprünglichen Sitzungsgebäude, das heute ein Museum ist. Sehr schön, die Ausstellung, die da gemacht wird. Aber eben diese dann etwas Abgründe, oder sagen wir mal nicht nur etwas Abgründe, die großen Abgründe der Mao-Herrschaft, die werden da nicht an die große Glocke gehängt. Vor allem dann in den 50er Jahren diese Kampagnen gegen die Intellektuellen, der große Sprung nach vorn, Kollektivierung der Wirtschaft, an die Kulturrevolution, wo ja ein wirklicher Brachialkommunismus durchbrach, der tiefe Narben hinterließ. Aber wenn Sie mit den Chinesen reden über das, dann sagen sie ihnen, wissen Sie, das sehen wir auch, da war nicht alles gut, da war auch einiges schlimm. Aber eben Yin und Yang, zu einer Entwicklung gehört eben dieses und jenes. Und ohne den Vorsitzenden Mao wäre China heute auch nicht an dem Punkt, wo es war. Und eine interessante Frage in diesem Zusammenhang natürlich immer, warum konnte der Kommunismus überhaupt dermaßen Fuß fassen? Das hat natürlich auch damit zu tun, ähnlich wie in Russland übrigens, dass dort eben die soziale Ungerechtigkeit, das Gefälle ganz groß war. Aber kurzum, die Pointe meiner Erzählung ist eben die, ein Land, das derartige Verwerfungen hinter sich hat. Nehmen Sie zum Beispiel Deutschland in Europa. Das ist ein ähnliches, wenn auch nicht so krasses Beispiel in dem Sinn in der politischen Auswirkung. Ein solches Land sehnt sich natürlich nach Stabilität, nach Kontinuität. Und da ist man sehr, sehr vorsichtig. Man möchte also nicht jene Kräfte wieder entfesseln, die vielleicht zu neuerlichen Bürgerkriegen, zu diesen Abgründen führen könnten. Darum haben natürlich die Chinesen, so stelle ich mir das vor, auch ein Stabilitätstrauma. Darum das Festhalten an einer Einparteienherrschaft. Wir Schweizer haben leicht reden, kleines Land, geschützt hinter den sieben Bergen. Da genehmigt man sich mehr individuelle Freiheit. Die Chinesen haben ein anderes Verständnis und anstatt sich daran die Schuhe abzuputzen oder aus der Hüfte drauf zu schießen, sollte man sich vielleicht einmal die Mühe machen, das zu verstehen, zu versuchen. Ich sage nicht, dass ich Ihnen hier die richtige Interpretation darlege, die sozusagen von allen Forschern unterschrieben würde, aber das ist zumindest mein Eindruck, wie es sich mir mitteilt aus meiner Erfahrung, aus meinen Überlegungen. Also ein Land, das eben auf der einen Seite nicht wieder in Armut und Schwäche abstürzen darf, das hat die größten Monster der Geschichte heraufgezüchtet, aber eben auch nicht, man darf es nicht übertreiben mit dem Stabilitäts-, mit dem Stabilokratismus, mit dem Stabilitätsfimmel, wie es dann unter Mao der Fall war, wo dann jeder Oppositionelle und jeder, der sich getraute, da irgendetwas Kritisches zu sagen, wurde sofort ausgeschaltet, liquidiert, ins Lager gesteckt oder irgendwo zum Verschwinden gebracht. Diese Balance zu finden, dieses Gleichgewicht, ich glaube, da muss irgendwo die chinesische Staatskunst gesucht werden. Eine Staatskunst, die jetzt nicht als Vorbild für die Schweiz oder für Europa, aber zumindest für dieses Land, doch zumindest eine erhebliche Eindrücklichkeit und einen Respekt für sich reklamieren darf, immer wieder gegen diesen billigen Hochmut, der heute leider zum guten Ton gehört, auch bei uns. Ist China ein Gegner, ein Feind des Westens? Darüber habe ich natürlich mit vielen hier gesprochen und bis jetzt niemanden gefunden, der mir das bestätigt hätte. Auch ein Amerikaner, werde das Interview mit ihm noch ausstrahlen, Robert Herzberg, Demokrat, Freund von Arnold Schwarzenegger, hat das dementiert, hat gesagt, nein, ist doch dummes Zeug, die Chinesen sind unsere Partner, die Chinesen sind unsere Freunde letztlich und wir müssen uns mit ihnen zusammensetzen. Und Herzberg, sicherlich ein eher der bürgerlichen Linken zuzuordnender Politiker, sagt, er hoffe so gesehen auf den Klimawandel. Der Klimawandel sei vielleicht jene Herausforderung, die diese unterschiedlichen Zivilisationen wieder zusammenführen. Kritische Worte, und ich werde auch dazu noch Interviews führen, habe ich mit australischen Abgeordneten geführt, beziehungsweise kritische Einschätzungen habe ich da wahrgenommen. Australien hat also etwas wie eine Hassliebe gegenüber China. Einerseits kauft man da tonnenweise Rohstoffe ein, ist ziemlich eng verbunden. Auf der anderen Seite ist da schon etwas der angelsächsische Vorbehalt eben gegen dieses natürlich nicht pluralistische parlamentarische System zu spüren. Das muss man auch wieder verstehen. Das sind halt die Mentalitäten, die da aufeinanderprallen und niemand kann aus seiner Haut kommen. Umso wichtiger wäre es ja, die Diplomatie walten zu lassen, gerade jene Diplomatie, die wir ja im Westen momentan zum Teil geradezu außer Kraft setzen, ausknipsen im Umgang mit diesen faszinierenden Zivilisationen. Jetzt also, Sie sehen da die Jogger, wir sind wieder in diesem wunderbaren, in dieser Fußgänger-, in dieser Flanierzone, hier noch mit Kästen, da kann man sich mit Erfrischungen eindecken. Sie sehen, da hat es also alles, großer Überfluss hier, große, also Sauberkeit, die Reinlichkeit von Shanghai ist beeindruckend. Auch die Kriminalitätsraten sind sehr, sehr tief. kein Vergleich mit unseren Hauptstädten zum Teil. Ich kann mir vorstellen, dass in der Schweiz natürlich immer auch etwas mit Stirnrunzeln oder in Europa generell, in Deutschland, Österreich mit Stirnrunzeln vielleicht solche Sendungen geschaut werden und sagt, ja, da typisch Köppel, oder jetzt ist er da wieder irgendwo in der Weltgeschichte und lässt da seine Begeisterung freien Lauf und merkt gar nicht, wie er da von Fassaden und Potemkinschen Dörfern geblendet werden soll und da sozusagen eingespannt in die Regierungspropaganda. Meine Damen und Herren, es ist nie auszuschließen, dass man selbstverständlich sich täuschen kann und bestimmte partiellen Einschnitte zum Ganzen nimmt. Aber ich empfehle Ihnen, kommen Sie vorbei, schauen Sie selber mal, wenn Sie die Gelegenheit haben, in China, schauen Sie hinein. Und ich habe mich gefragt, wenn man jetzt zum Beispiel chinesische Parlamentariergruppen nach Europa einladen würde, nach Deutschland oder nach Frankreich, was würde man denen eigentlich zeigen? Was würde man denen eigentlich propagandistisch vorführen? Hätten wir etwas wie Shanghai, das wir zeigen können? Mit anderen Worten, Shanghai ist vielleicht nicht die ganze Wirklichkeit von China, aber es ist eine Wirklichkeit und eine Wirklichkeit, die uns zu denken geben sollte. Insofern, nicht nur als Beunruhigung und als Bedrohung gewissermaßen, gar nicht, sondern auch als Inspiration. Shanghai zeigt uns doch, wie sehr die Chinesen uns bereits enteilt sind. Und ich glaube auch nicht, dass Chinas Wirtschaftsboom am Ende ist und dass da Xi Jinping mit der eisernen Klaue gewissermaßen da den Boom abwürgt. Mag ja sein, dass sie das auch mal übertreiben in Peking. Aber wenn sich eine Wirtschaftskrise, wie wir ja bei uns in den Medien lesen, wenn die sich so anfühlt, wie das, was ich hier erlebe, dann möchte ich mal wissen, wie ein Wirtschaftsboom hier in China und in Shanghai zu beobachten ist. Also ich glaube, wir tun gut daran, die Vorbehalte und die Vorurteile da etwas ruhen zu lassen, um uns ergebnisoffen mit den anderen auseinanderzusetzen. Und wir Schweizer haben ja sowieso langjährige, jahrzehntealte diplomatische Beziehungen. Wir haben seit 1950 als eines der ersten westlichen Länder mit der Volksrepublik diplomatische Beziehungen aufgebaut und wir tun gut daran, diese möglichst zu vertiefen, obwohl es im Moment wieder etwas Störgeräusche von den Linken gibt, die das Ganze zu Recht auch mit Fragezeichen versehen. Das ist halt in unserer Welt so, da möchte man immer wissen, ja, wie habt ihr es mit den Menschenrechten, seid ihr gleich wie wir? Man ist sich da nicht so bewusst, dass das natürlich in chinesischen Ohren sehr heuchlerisch klingt, wenn du aus dem Westen diesen ehemaligen Kolonialstaaten solche mahnenden, paternalisierenden Sprüche kommen. Aber auch dazu, man soll sich ja der Diskussion stellen. Und ich habe ein Interview gemacht mit dem SPÖ-Abgeordneten Harald Troch, der sich auch mit der Menschenrechtsfrage beschäftigt. Ich habe ihn hier im Bus getroffen. Leider mein Mikrofon nicht ganz funktionstüchtig, wird etwas überstrahlt da vom Hintergrundlärm, aber man kann es schon hören. Ich werde das dann auch demnächst auf den Kanal setzen. Und wir unterhalten uns über dieses Thema und der Sozialdemokrat aus Österreich ist also auch ein China-Befürworter, ein China-Versteher, vielleicht sogar ein China-Bewunderer und das ist ja auch eine interessante, eine bemerkenswerte Stimme. Solche Töne hören Sie bei uns eben leider in sozialdemokratischen Zirkeln nicht. Ich flaniere, ich spaziere hier einfach, Sie merken das, etwas an der durch diese grüne Fußgängerzone. Es tröpfelt jetzt leicht, also da diese Wolkenwand, diese Wolkendecke ist nicht ohne weitere Auswirkungen. Jetzt kommen wir da an den Schiffen vorbei und es gibt die Möglichkeit, etwas auf diesen alten Teil von Shanghai herüberzublicken, damit Sie einfach auch etwas den Kontrast sehen. Hier Hightech. Stellen Sie sich vor, gestern Abend ist das alles erleuchtet gewesen, also unerschöpfliche Energiereserven. Allerdings, auch interessant, die Grünen, hergehört unter Ihnen, sehr viel sogenannte erneuerbare Energien. Also China ist da schon sehr stark engagiert, auch eben aus ökologischen Motiven, weil natürlich, wenn Sie 25 Millionen Menschen in einer Stadt sozusagen ohne Totalkollaps oder Totalverdreckung zusammenbringen müssen. Das ist eine gigantische logistische und auch eine energielogistische Leistung. Also da sehen Sie, über dieser Zeltwand, Zeltdach, die alten Kolonialgebäude noch aus der Zeit vor etwa 100 Jahren. Und das, was hier sich entwickelt hat, das ist ja 30 Jahre ist das alt. Da sehen Sie einfach mal, was da möglich ist. Mit dem schweizerischen Verbandsbeschwerderecht wäre so etwas natürlich vollkommen undenkbar. Bei uns können Sie ja nicht mal ein Trottoir verbreitern lassen, ohne dass da Bürgerorganisationen oder Umweltverbände ihr Veto einlegen. Hat ja auch sein Gutes, aber ja, zeigt natürlich auch etwas die selbstgewählten Hemmschwellen der unterschiedlichen Länder. Gäbe sicher noch sehr, sehr viel zu erzählen. Ich versuche Ihnen hier noch einen letzten Blick auf den Shanghai Tower zu gewähren, wenn ich das rechtzeitig erreiche, weil gleich gehen dann die Konferenzen los. Ich darf auch noch eine kleine Bemerkung machen, eine kleine Adresse sozusagen aus der Sicht des Schweizer Journalisten. Bin gespannt auch auf die Eindrücke und die Referate der anderen Konferenz. Teilnehmer. Kurzum, für mich jetzt China eine neue Erfahrung, eine sehr interessante Erfahrung, eine Erfahrung, die mir Bewunderung, großen Respekt abnötigt und letztlich mich in meiner Auffassung bestätigt, dass wir in der heutigen Welt unbedingt hier noch einmal die Altstadt zwingend zusammenarbeiten müssen. Daran führt einfach kein Weg vorbei. Natürlich gibt es Konflikte, man muss das auch nicht schönreden, Rivalitäten, selbstverständlich. Aber wir sind doch gehalten, diese Rivalitäten im Zaum zu halten und sie nicht dauernd noch ideologisch auch zu befeuern und in uns da hineinzusteigern, in diese Illusionen supponierter Überlegenheit und dieser Kulturkampf ist doch lächerlich. Ich meine, Demokratie versus Autokratie. Man würde gescheiter etwas selbstkritisch hier über die Entwicklung der Demokratie in unseren Zivilisationen berichten. Nehmen Sie Frankreich, meine Präsident Macron hat nach der Schlappe bei den Europawahlen Neuwahlen ausgerufen. Okay, es kam zu Neuwahlen, er hat verloren, andere haben gewonnen, Rassemblement National, die Linken, unheilige Allianzen. Und jetzt, was machen sie in Frankreich? Sie weigern sich, die Linken regieren zu lassen. Ja, ist das noch Demokratie? Ist das noch sozusagen das strahlende Vorbild dessen, was wir da der Welt immer wieder mit dem erhobenen Zeigefinger vorzuführen müssen glauben? Das sind doch letztlich die Fakten. Bescheidenheit wäre da angezeigt an allen Fronten, vor allem auf Seiten des Westens. Jetzt noch ein letzter Treppenaufstieg. Sie haben übrigens gesehen, hier an dieser Fußgängerzone, da hat es natürlich auch Kameras. Fällt auf, an jeder Verkehrskreuzung sehr viele Kameras. Das löst ja bei uns auch immer wieder einen Schrecken aus. Aber ich sage mal, zum Beispiel in Deutschland, vielleicht in Solingen, wäre man gar nicht so unfroh gewesen. Hätte es da Kameras gegeben, mit denen man eine Verbesserung der öffentlichen Sicherheit herstellen könnte. Shanghai, eine Stadt, ich habe es gesagt, in der die Kriminalitätsraten sehr tief sind, habe allerdings nicht den Eindruck, es sei hier ein ausgemachter Polizeistaat, ganz im Gegenteil. Jetzt da, Sie sehen da noch so einen schlanken, also rechts so etwas viereckiges, MAP, dann ein MIRAE-Turm und dann dahinter ragt etwas empor, das ist der Tokyo Tower, der Shanghai Tower, der da mit 632 Meter den Rekord hält, aber eben die Wolken hängen da schon zu tief, Sie sehen es nicht mehr. Gestern wunderschöne Ausblicke, jetzt intensiviert sich der Regen hier, ein bisschen Erfrischung, noch einmal die alten Gebäude stolz hier. Das zeigt übrigens auch das Bestreben, den Willen der Stadtbehörden, das Historische mit dem Neuen zu verbinden, die alte Geschichte zu pflegen, auch wenn es die Geschichte der Kolonialmächte ist bis zu einem gewissen Maß, und diese Geschichte aber auch fortzuschreiben mit diesen futuristischen Hightech-Landschaften. Gestern sah das also aus wie eine Raumstation am Fluss. Meine Damen und Herren, mit diesen Impressionen bringe ich mich jetzt doch allmählich in Sicherheit vor dem sich etwas intensivierenden Regen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie mir da auf meinem Spaziergang geschenkt haben, und wünsche Ihnen einen wunderschönen, weltoffenen Tag im Zeichen der Völkerverständigung, bevor man sich da leichtfertig über andere beschwert. Sollte man vielleicht einmal sich die Mühe machen und auch das Vergnügen, eine andere, diese anderen Zivilisationen, diese uns manchmal so fremd scheinenden Zivilisationen mit eigenen Augen zu sehen. Übrigens hier ein Elektro-TÜV, dieser Lastwagen nicht elektrifiziert, sonst hört man sehr, sehr wenig Motorengeräusche, meine Damen und Herren. Und jetzt geht es da wieder zurück zum Hotel. Meine kleine Tour in Pudong ist beendet. Ich wünsche allen einen geruhsamen und guten Tag. Ich melde mich zurück und freue mich natürlich, wenn Sie auf unserem Kanal dabei sind. Das weiterempfehlen, auch Daumen hoch machen, das hilft uns natürlich in diesen Algorithmen des Internets. Wir steuern ja dank Ihnen auf 300.000 YouTube-Abonnenten zu. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bis bald.